Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bug Tales, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Lorenz, sowie meiner Kollegin
Jasmin.
Genau.
Ich hätte fast Lorenz gesagt, so wie meiner Kollegin Lorenz.
Ja. Hm. Nur fast.
Ja. Feedback-Hinweisblock.
Genau, wir haben nämlich Feedback gekriegt zur vorangegangenen Folge über die Wölfe. Und zwar ist mir da ein Malheur passiert. Und zwar haben wir ja über die Zahl der toten Wölfe gesprochen. Und die bezog sich aber nicht, wie von mir suggeriert, auf ein Jahr, nämlich 2021, sondern auf den Zeitraum von 2000 bis 2021. Das heißt, die von uns genannte Zahl
500?
Über 500, genau, bezog sich nicht auf ein Jahr, sondern auf 21 Jahre.
Genau, vielen Dank für den Hinweis. Das war's dann auch schon. Also, das ist hier eine besondere Folge, es ist die Corona-Folge, weil wir beide Corona haben. Lorenz war auf einer Konferenz, wo ich eigentlich auch gewesen wäre, aber ich habe mich dann dagegen entschieden, wegen Zeitstress, wegen meines Buchs. Das hat dann jetzt nicht so viel gebracht, weil Lorenz kam nach Hause und hatte Corona dabei. Mhm. Und erst war er sehr krank, habe ich mich noch um ihn gekümmert. Und Donnerstag bin ich dann gefallen. So quasi. Dann
haben wir Rollen getauscht.
Ja, dann war es das auch bei mir. Und wir sind noch ein bisschen angeschlagen, also ein bisschen sehr, ich zumindest. Also ich bin wahnsinnig kurzatmig und kann auch irgendwie so 3 Meter laufen, dann muss ich Pause machen. So noch sehr. Das heißt, ich habe auch keine Geschichte dabei diesmal, aber Lorenz hat eine. Aber vielleicht, Lorenz, willst du kurz von der Konferenz erzählen, wo du uns das schöne Geschenk mitgebracht hast?
Ja, es war natürlich sehr exzessiv. Ich meine, es ging fast eine ganze Woche.
Ja.
Aber wenn ich vielleicht eine Anekdote teilen soll, dann wäre es die folgende. Und zwar die Anekdote von Avram Hershko. Der ist mittlerweile 86 Jahre alt, hat den Nobelpreis dafür gewonnen, dass er entdeckt hat, wie in Zellen Eiweißmoleküle recycelt werden, mit dem sogenannten Ubiquitin-System. Und dieser Avram Hershko war also in so einer kleinen Open Exchange, hieß das, die Session, wo quasi ein Nobelpreisträger oder eine Nobelpreisträgerin war und dann nur ungefähr eine Handvoll von NachwuchswissenschaftlerInnen. Und die konnten dann eben ein paar persönlichere Fragen stellen. Und wir hatten wirklich eine Stunde Zeit, um mit ihm in dem Fall zu sprechen. Und das war ganz lustig, weil er hat also erzählt, was aus seiner Ansicht zufolge wichtig ist, um eben ein guter Wissenschaftler zu sein. Und da hat er gesagt, was er halt total wichtig findet, ist, dass man viel im Labor ist einfach und Experimente macht. Mhm. Und dann hat er gesagt, wie gesagt, er ist 86 und dass er wirklich noch jeden Tag als Biochemiker noch jeden Tag im Labor steht und da Experimente macht. Und dann hat er so rhetorisch gefragt, warum er das macht. Aber es war ihm im Prinzip schon vom Gesicht abzulesen. Ja. Also er hat gemeint, es macht halt Spaß und es gibt eigentlich nichts, was schöner ist, als ein gutes Experiment zu machen, wo man eine gute Positivkontrolle und eine gute Negativkontrolle hat. Und das macht er also, wie gesagt, auch heute noch jeden Tag und würde sich, glaube ich, auch nicht mehr von abbringen lassen. Also
komplett geil. Ja. Also finde ich richtig gut.
Ja.
So, ich kann mir das auch sehr gut für dich vorstellen. Einfach wenn du 86 bist, dass ich dich da immer noch im Labor abhole.
Ja. So. Das kann ich mir auch vorstellen. Und zumal für mich ist es ja noch mal ein Stück einfacher, weil ich ja auch Sachen am Computer machen kann. Also auch Experimente am Computer. Und das war lustig, weil vielleicht noch eine kleine Teilanekdote. Es gab dann so eine Podiumsdiskussion zum Thema künstliche Intelligenz. Und da saßen halt so ein Haufen ComputerwissenschaftlerInnen.
Saßen so ein Haufen Computer.
Fast. Nee, also tatsächlich noch so Forscherinnen und Forscher, die sich damit beschäftigen. Aber eben auch Avram Hershko. Und dann hat der Moderator ihn gefragt, ja, was hat denn Ihre Forschung in Biochemie, klassische Biochemie, mit künstlicher Intelligenz zu tun? Und dann guckt er sich einmal so um, das war vom Plenum, also da saßen echt 600 Leute dann im Publikum. Und dann hat er so gesagt, naja, nichts. Und dann haben sie alle erst so angeguckt, okay, warum sitzt er denn da? Und dann hat er aber gesagt, naja, er hat vor 2 Monaten die Anfrage gekriegt, ob er auch mit auf diesem Panel sitzen will. Und dann hat er gesagt, ja, das macht er gerne. Er hat ja jetzt noch 2 Monate Zeit, um sich also vorzubereiten. Und dann hat er wirklich 2 Monate lang, hat er gesagt, alles gelesen, was er dazu finden konnte. Und hat sich halt auch Zeit genommen, darüber nachzudenken. Und dann hat er so einen kleinen Spickzettel vorgeholt und hat dann so ein paar Punkte, die er also bemerkenswert findet in der Hinsicht und kritische Punkte angemerkt. Und es war so ein bisschen so schulreferatsmäßig, so der Streber. Aber er hat sich total gefreut. Und die Punkte, die er geliefert hat, waren auch alle, fand ich richtig, richtig gut und haben die Diskussion auf jeden Fall bereichert.
Oh, das finde ich echt cool. Er klingt extrem liebmausig. Ist es der, den ich danach noch wie wahnsinnig gegoogelt habe? Mit seiner Frau und allem?
Ja, genau, stimmt, oh Gott, richtig.
Ich habe mich das reingesteigert. Ja. Also, Lorenz hat mir die Geschichte schon mal ein bisschen erzählt, direkt als er nach Hause gekommen war. Und dann habe ich irgendwie ihn nur gegoogelt und dabei habe ich seine Frau gesehen, die unglaublich, die sah aus für mich wie so ein Filmstar aus den 70ern, finde ich. Also das war auch dann so ein Foto von ihr aus den 70ern. Also wie so ein amerikanischer Filmstar aus den 70ern. Fand ich richtig krass und dann habe ich mich so reingesteigert, habe ganz viel gegoogelt. Sie war auch Wissenschaftlerin. Und ja, und er hat auf der, es gibt ja so eine Webseite, die Nobelpreis-Webseite, und da schreiben die NobelpreisträgerInnen, also wahrscheinlich mit Hilfe oder allein, weiß ich nicht, so Texte über sich selbst. Ja, und er hat da ganz viel über seine Familie geschrieben und ich fand das extrem liebmausig, habe ich da voll reingesteigert. Weil er, aber das passt dann, was du erzählst, passt dann auch zu der Liebmausigkeit seines Textes, ja. Dieses Über-mich-Textes, weil er hat wirklich hauptsächlich über Familie und sowas geschrieben und gar nicht so viel jetzt über, also wie man es erwarten würde. Also so, schon echt so Stay Humble-mäßig.
Ja. So. Das war auch der Eindruck tatsächlich von den meisten PreisträgerInnen. Also das waren alles im Prinzip sympathische, nette Leute. Da war jetzt niemand, der so großspurig irgendwie rumgelaufen ist.
Ja, okay. Aber gut. Ja, also erst einmal, wir werden hier drin husten und ich werde es nicht rausschneiden, lohnt es auch nicht. Wir sind beide krank, seid froh, dass ihr überhaupt was kriegt. So, also wenn ihr Aversion gegen Husten habt, nicht eure Folge, ganz ehrlich, sag ich jetzt schon. Wir haben gestern schon mal versucht aufzunehmen. Es war ein ziemliches Gehuste. Heute ist es ein bisschen besser, also ja, take it or leave it. So, aber ich habe dich, Lorenz, hatte ich dich nämlich gebeten vor einer Weile, dass du mal was recherchierst, weil ich da gerne wissen wollte, weil ich dachte, das ist bestimmt super für den Podcast, erstens, und zweitens, da muss ich nicht recherchieren.
Ja.
So, und zwar, jetzt kannst du mal erzählen, was
genau,
das war.
Genau, du hattest mir, glaube ich, vor, also größenordnungsmäßig vor 2 Wochen, hast du mir so eine Instagram-Kachel geschickt von der Tagesschau und da war die Schlagzeile, dass Laborfleisch in den USA in Restaurants zugelassen wird.
Es ist nett, dass sie da WissenschaftlerInnen jetzt auch in Restaurants reinlassen.
Laborfleisch meint tatsächlich Fleisch, das im Labor hergestellt wurde.
Ja, oder wenn ich an der Laborbank stehe, das ist auch Labor. Müdes Laborfleisch.
Und dann habe ich angefangen, genau dazu den entsprechenden Bericht von der Tagesschau zu lesen. Und dann habe ich auch noch einen Bericht vom WDR gefunden. Und da stand erstmal drin, dass dieses Fleisch, was eben im Labor hergestellt wird, dieses Laborfleisch, das sei weltweit zuerst in Singapur zugelassen worden. Und zwar für Hühnchenfleisch aus dem Labor in Singapur. Und beim WDR habe ich dann auch noch gelesen, dass das in Israel auch schon erlaubt sei. Wobei, als ich noch in Israel gelebt habe, ist mir das zumindest bewusst nicht untergekommen. Und in den USA ist es jetzt so, dass es zunächst einmal erst in ausgewählten Restaurants verfügbar sein wird. Einfach weil man noch nicht die Produktionskapazitäten hat, um das wirklich auf dem freien Markt zu platzieren. Sondern das ist jetzt so eine Art Testballon aus Laborfleisch, um mal zu schauen, ob das überhaupt kompatibel ist, ob das nachgefragt wird. In welcher Art und Weise. Und da dachte ich mir, schauen wir uns das Ganze doch mal wissenschaftlich an, nach so ein paar Aspekten untergliedert.
Ja, ich hab da so viele Fragen, ich weiß gar nicht so richtig. Also man weiß schon irgendwie so, im Kopf hat man es, dass in der Petrischale gezüchtet wird, aber ich habe keine Ahnung wie.
Ja.
Deswegen finde ich es so interessant.
Genau, also Laborfleisch ist firmiert auch unter dem Namen Zellfleisch oder unter dem englischen Fachbegriff Clean Meat. Also sauberes Fleisch, wenn man so will.
Ist das nicht, warte mal, ich muss gerade dran denken, ist das nicht so ein bisschen zombie-mäßig? Also irgendwie letztlich ist Fleisch ja einfach so Kadaverteile, die man dann halt zubereitet, halt Leichenteile so, ne? Und dann, wenn man aber selber so Leichenteile züchtet, hat es für mich so einen Zombie-Vibe.
Ja.
So. Aber ja, erzähl weiter, sorry, das dachte ich mir gerade.
Genau, und warum heißt es Laborfleisch? Naja, es wird im Labor hergestellt, aber man braucht so eine Art Ausgangsmaterial und dieses Ausgangsmaterial stammt noch von einem Tier. Also man, in dem Fall bleiben wir ja mal beim Hühnchenfleisch, weil das ja in Singapur zum Beispiel schon zugelassen ist. Da wird also eine Biopsie genommen. Also wenn man so will, die Hühner werden im Prinzip gestochen mit so einer großen Kanüle und da wird so ein Stück Muskelfleisch im Prinzip entnommen. Und dieses Stück Muskelfleisch wird dann im Labor in eine Petrischale gelegt und mit verschiedenen Seren, also Substanzen behandelt, so dass da im Prinzip Muskel- und Fettzellen nachwachsen können, beziehungsweise es werden erstmal Stammzellen quasi aus diesem Muskelfleisch gewonnen und dann wird eben aus diesen Stammzellen, die werden dann herangezüchtet und gefüttert und wachsen gelassen und daraus entstehen dann eben, wie gesagt, Muskel- und Fettzellen, die dann das sogenannte Laborfleisch darstellen.
So dass man quasi nicht jedes Mal wieder ein Hühnchen pieksen muss, sondern man legt da so eine Kultur an und die kann man immer weiter vermehren oder ab und zu wird man wahrscheinlich mal erneuern müssen.
Genau. Also man kann diese Stammzellen dann erstmal expandieren. Das heißt, die wachsen und die vermehren sich auch und dann können die sich eben spezialisieren zu Muskelzellen oder Fettzellen. Und das geht in einem gewissen Maße. Ist natürlich auch die Frage, wie sich das dann hochskalieren lässt. Genau, aber im Idealfall ist das Prinzip, dass du dir einmal eben, dass du einmal ein Hühnchen piekst und dann daraus aber große Mengen Laborfleisch herstellen kannst und dann nicht sozusagen für jedes Stück Fleisch ein Hühnchen pieksen musst.
Weißt du, woran ich gerade denke?
Nee.
An Henrietta Lacks
mit okay,
ihren,
ja.
Wo ich denke, eigentlich könnte man damit, kann man damit dann eigentlich auch ethisch Menschenfleisch essen, wenn jemand da Bock drauf machen? Also jetzt nicht mit ihren Zellen, sondern einfach so mit der Methode.
Ja.
Kann man eigentlich auch theoretisch so für Kannibalen so ein Versandhandel?
Ja.
Ich weiß nicht. Okay, ja, krass, eklig. Okay, dann weiter. Okay, also wir nehmen vom eine Biopsie von einem Tier, das man essen will.
Mhm.
Und dann zieht man damit Zellen ran. Und was sind jetzt diese Seren?
Genau, die Seren, das ist im Prinzip eine Mixtur, die ganz viele Hormone und Wachstumsfaktoren enthält, sodass sich diese Stammzellen dann erstmal teilen und vermehren lassen. So, und da wird es nämlich auch schon kompliziert, weil, also die Prozedur haben wir jetzt grob verstanden. Also wie gesagt, Tier wird gepiekst, Zellen kommen in die Petrischale, werden dort behandelt und vermehrt, um entsprechend Muskelzellen und Fettzellen herzustellen, die dann das Laborfleisch bilden. Aber der Teufel liegt natürlich im Detail. Also wenn wir jetzt beurteilen wollen, ob dieses Laborfleisch tatsächlich eine gute Alternative sein kann zu echtem
Tiere
Fleisch,
töten? Ja.
Dann müssen wir das uns unter verschiedenen Aspekten mal anschauen. Und der erste Aspekt, den ich mir da überlegt habe, ist tatsächlich das Tierwohl, weil es geht natürlich nicht ganz ohne Tiere. Ja? Das heißt, die Tiere müssen immer noch biopsiert werden. Das heißt, die werden gestochen oder gepiekst.
Ja.
Das tut im Zweifelsfall weh.
Ja, ich habe auch schon, ich muss öfters mal Biopsien machen. Das,
ja.
Das ist nervig. Das ist nicht so schön.
Genau. Ist aber im Zweifelsfall also ein kleiner Eingriff im Vergleich zu, das Tier wird getötet, um das Fleisch zu gewinnen. Was das Ganze aber etwas tierunfreundlicher macht, sind tatsächlich diese Substanzen, die man dann in der Zellkultur mit dazu gibt, also die man mit in die Petrischale gibt. Das sind nämlich die sogenannten fetalen Kälberseren.
Oh, das klingt schon, das klingt nicht gut.
Serum,
das klingt gar nicht gut.
Das Serum, also das Blut im Prinzip von einem fetalen Kalb, also einem
Embryo, Fötus.
Genau, ein Fötus von einem Kalb.
Ja.
Und um diesem ungeborenen Kälberembryo das Blut zu entnehmen, muss das Kalb sterben. Also es überlebt es nicht.
Das heißt, die saugen das einfach komplett aus.
Die saugen das im Prinzip aus.
Holen die das Kalb komplett erstmal raus aus der Kuh und dann? Oder gehen sie da mit einer Spritze rein oder wie machen die das? Weißt du das? Oder wurde es da nicht so beschrieben?
Also ich habe jetzt gelesen, dass es ungeboren ist. Das klang so, dass es noch im Mutterleib ist.
Oh Gott, das heißt, so vampirmäßig saugen die dem das komplette Serum ab.
Totgeburt dann oder wie?
Oh, das ist abartig. Ja, also das ist ja dann schon wieder Wayne, weil einfach, also stand da irgendwie, wie viel man dafür braucht für so, also wie viel aus so einem ganzen toten Kälberembryo dann da rauskommt?
Nee, für die Sachen, also man braucht dieses Serum nicht nur, um Stammzellen zu kultivieren, sondern wenn man generell mit Säugerzellen im Labor arbeitet, braucht man immer dieses Serum.
Das war krass, das war mir überhaupt nicht klar, also weil es gar nichts mit meinem Fachbereich zu tun hat, mit dem Fachgebiet. Krass, das heißt, auch für alle anderen Zellkulturen muss man da diese Vampir-Scheiße machen. Vor allem, dann heißt es ja, also ich meine, das ist schlimm von der Perspektive des Kalbs, aber das heißt ja, dass da dauernd irgendwelche Milchkühe zwangsgeschwängert werden, ununterbrochen auch wieder, um da halt irgendwie das Kalb dann auszusaugen. So, das ist ja auch krasse Tierquälerei.
Das stimmt. Und aber nur, also weil du nach der Größenordnung gefragt hattest, ich habe ja während meiner Doktorarbeit mit Blut und Blutstammzellen gearbeitet. Und wenn man da jetzt zum Beispiel so einen Liter sozusagen von so einer Blutkultur hat, da, kommt da im Prinzip ein Fünftel von diesem Serum rein. Das heißt,
das
da braucht man.
Viel, krass.
Das ist, genau, es ist ziemlich viel. Also 20% wären dann bei einem Liter, also irgendwie 200 Milliliter, also ein Trinkbecher voll, nur von diesem Serum.
Ich meine, wie viel Blut hat so ein Kalb, ein Kälberembryo?
Ja.
Weißt du, in welchem Stadium das gemacht wird, wie groß der ist?
Nee.
Und ach du meine Güte.
Also die Frage ist dann halt so ein bisschen, wie lange taugt das überhaupt was, damit sich diese Zellen gut vermehren können und wachsen können, weil das muss ja irgendwann auch ausgewechselt werden, wieder frisch gemacht werden.
Ja, ja.
Und das ist insofern halt auch ein bisschen problematisch, weil dieses Serum ist natürlich total reichhaltig an so Wachstumsfaktoren und Hormonen.
Aber wahrscheinlich auch an allem möglichen anderen
genau.
Zeug, oder?
Genau, und ist vor allem nicht standardisiert. Also ein Kalb hat ein bisschen andere Blutzusammensetzung als ein anderes Kalb. Mhm. Und deswegen ist das enorm schwer standardisierbar letzten Endes. Wenn man immer reproduzierbar dieselben Ergebnisse haben möchte, ist es natürlich bei sowas schwierig. Und deshalb gibt es Bestrebungen, also nicht nur deshalb, gibt es Bestrebungen, dieses Kälberserum zu ersetzen durch besser definierte Alternativen. Also erstmal versucht man auch, wieder Stichwort Tierwohl, bei Laborfleisch versucht man diese Biopsie zu umgehen, dass man also diese Hühnchen nicht mehr stechen muss, sondern dass man, jetzt beim Hühnchen natürlich nicht, aber bei anderen Tieren, stattdessen das Nabelschnurblut nimmt, was ja bei einer Geburt anfällt und woraus man auch Stammzellen extrahieren kann, die man dann sozusagen in der Petrischale wieder umprogrammieren kann, sodass da Muskelgewebe oder Fett draus entsteht. Ja. Dann gibt es Bestrebungen auch von Firmen, also jetzt nicht primär in der akademischen Forschung oder biotechnologischen Forschung, sondern wirklich auch eigenständige Firmen, die zum Beispiel an pflanzlichen Alternativen zu diesem Kälberserum arbeiten. Und da heißt eine Initiative Cell Zero Meat, also zellfreies Fleisch. Wobei ich gerade auch sehe, dass Cell Zero wird mit 2Z geschrieben, also so ein deutsch-englischer Spürgriff. Cell Zero, ja, okay.
Okay.
Also das ist ein bisschen komisch. Und dann habe ich aber, bin ich noch auf eine Veröffentlichung gestoßen aus dem Nature-Portfolio. Also Nature hat ja verschiedene Zeitschriften. Da gibt es einmal Nature, sozusagen die Ur-Zeitschrift. Dann gibt es aber auch so Nature Cell Biology, also Nature Zellbiologie und so. Und da gibt es auch ein Journal, das heißt also Nature Food. Also wo es um Lebensmittelherstellung im weitesten Sinne geht. Und da gibt es eine Arbeit, wo die Leute sich also angeschaut haben, wie sich denn diese Stammzellen für das Laborfleisch verändern, wenn die ohne Serum kultiviert werden, also frei von diesem Kälberserum. Und das haben die dann 3 Tage lang kultiviert und haben dann mal molekular gemessen, sozusagen, was jetzt diesen Stammzellen eigentlich fehlt. Also was sie jetzt eigentlich bräuchten, damit die weiter wachsen können und sich weiter teilen können und vermehren können. Und da ist ihnen eben aufgefallen, okay, wir brauchen gar nicht so einen komplexen Mix wie so ein Serum, sondern es reicht mit 5-6 aufgereinigten Substanzen. Als Beispiel haben sie da genannt Glucagon, Oxytocin oder Acetylcholin.
Ich finde Oxytocin irgendwie süß. Ist es, weil die Zellen auch Liebe brauchen, ja, ein bisschen kuscheln wollen?
Die Stammzellen wollen
dann kuscheln. Das ist ja das Bindungshormon, das sehr wichtig ist für Entwicklung.
Genau.
Und du brauchst vielleicht einfach, oder so nach dem Motto, ja, wenn man kein Oxytocin hat, kann man ihnen alternativ auch was vorsingen.
Ja. So. Genau, also sie haben dann eben im Vergleich gesehen, Zellen mit und ohne Serum, dass eben diese Signalverarbeitung für diese Hormone also unterschiedlich reguliert wird. Und daraus haben sie geschlossen, okay, wenn wir jetzt einfach nur, haben sie dann auch ausprobiert, wenn wir dann die ohne Serum behandeln, aber dafür eben zum Beispiel das Oxytocin dazugeben, kann das entsprechend reproduziert werden. Und in einem gewissen Maße geht das. Das ist natürlich jetzt nicht 1:1 das Gleiche. Wie gesagt, dieses Serum hat viele verschiedene Bestandteile, nicht nur 3 oder 4 verschiedene.
Ja.
Aber es ist zumindest mal ein erster Schritt auch wieder in diese Richtung, dass man eben das Tierwohl bei Laborfleisch ein bisschen besser schützen kann.
So. Ich finde es ganz kurz nochmal zu dieser Serum-Sache.
Ja.
Das ist ja sowieso, das ist ja wie in der, das wusste ich auch lange nicht, das habe ich letztens erfahren, der traditionellen Fleischherstellung, dass dort es Blutfarmen gibt, vor allem, ich glaube, irgendwie in Norwegen oder Island oder irgendwas, weiß ich gar nicht mehr, wo trächtige Stuten gehalten werden, also Stuten halt immer trächtig gemacht werden, weil sie dann das Blut von den trächtigen Stuten abzapfen, um die Hormone, also die halt dadurch, dass sie trächtig sind, die Hormone daraus zu holen, und die werden dann für die Schweinemast benutzt, was total, ich find's so eklig, ey, wirklich ganze Fleischindustrie, ich merke auch gerade, wie es mir wieder richtig eklig wird, wie ich so richtig so, boah, fast würgen muss bei den Gedanken, aber es ist ja auch so, dass man also nicht nur die Schweine quält, halt durch diese krassen Haltungsbedingungen, und sie dann letztlich im stolzen Alter von, was weiß ich, wie alt ist so ein Schwein, 2 Jahren, 1 Jahr oder so, zu töten, während das eigentlich 30 oder sowas werden würde, sondern man quält noch ein anderes Tier dafür mit, also noch eine andere Spezies einfach. Also komplett, die Haltungsbedingungen, da ist auch ganz schlimm auf diesen Blutfarmen. Also es ist wirklich ganz furchtbar. Ey, also, ja, und das klingt jetzt für mich sehr ähnlich. Dieses mit dem, da irgendwie trächtige Tiere da irgendwie quälen. Also, boah. Also auch Leute, ne, die dann so ihr Schweineschnitzel dann essen, so, ah ja, es ist bestimmt handgestreichelt worden. Selbst wenn das so wäre bei eurem Schwein, das Pferd, die trächtige Stute, die dafür bluten musste, sicher nicht, ey. Hm. Also, ja. Ich bin froh, dass ich das nicht esse.
Ja. Okay, wollen wir
aber
mal.
Aber was sind die anderen Aspekte?
Ja, genau, der nächste Punkt auf meiner Liste wäre die Umweltbilanz. Was ist da dein Bauchgefühl? Glaubst du, dass Laborfleisch besonders umweltfreundlich ist in der Herstellung?
Also jetzt, wenn man schon gehört hat, dass da halt noch Kühe und so involviert sind. Kühe selber sind ja sehr, also einfach so diese Massentierhaltung, hoher CO2-Ausstoß, Energieverbrauch und so. Und wenn man da jetzt trotzdem dauernd trächtige Kühe braucht, schon allein deshalb würde ich sagen, ist wahrscheinlich nicht ganz so ideal die Bilanz. Aber ja, weiß jetzt nicht, wie es mit sonst Energie aussieht und so. Ja.
Also genau, was du sagst von der Fläche her, ist glaube ich auch das, was man sich gut vorstellen kann. Also dass so eine Petrischale weniger Platz braucht als ein Huhn. Wenn man,
ja, also wenn ich mir manche Haltungsbedingungen anschaue, nicht viel, nicht viel Platz mehr.
Genau, also das wäre tendenziell ein Plus. Was leider nicht so positiv ist, ist der Energieverbrauch, weil man diese einzelnen Bestandteile von dem Serum, braucht man ja zum einen in großer Menge, aber auch in einem großen, also einen hohen Reinheitsgrad. Mhm. Und das entsprechend herzustellen, braucht natürlich viel Energie. Und da wurde auch jetzt auf der Seite vom WDR wurde so ein Preprint zitiert, also im Prinzip eine wissenschaftliche Arbeit, die noch nicht veröffentlicht ist und noch nicht begutachtet wurde. Und da stand tatsächlich drin, dass dieses Laborfleisch in der Herstellung bis zu 25 Mal mehr Energie braucht als konventionell hergestelltes Fleisch.
Krass. Ja gut, ist ja oft so am Anfang von neuen Sachen, ne?
Das stimmt.
Solange es noch nicht nach oben skaliert ist.
Allerdings habe ich dann mal ein bisschen genauer nachgelesen und finde die Annahmen, die damit untergetroffen sind, halt auch ein bisschen schwierig. Und generell sind da noch große Unsicherheiten, weil man einfach diese Laborfleischherstellung noch nicht im großen Maße hochskaliert hat. Ja. Also kann man sich ja auch vorstellen, also was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist, dass dieses Fleisch in der Petrischale ja in einem Brutschrank gelagert wird, damit die Stammzellen sich vermehren können und heranwachsen. Und so einen Brutschrank zu beheizen, kostet natürlich auch Energie. Und ein Aspekt, der dann natürlich noch angesprochen wird, ist,
dass die ganzen Abfallchemikalien und so, die dabei entstehen, ne?
Ja, genau, das muss ja alles sterilisiert werden dann wieder und so, genau.
Und
das stimmt.
Antibiotikum und so.
Ja. Und die einzige Chance sozusagen ist, wenn man diese Bioreaktoren, also diese Inkubatoren, diese Brutschränke, wenn man die irgendwie mit grüner Energie betreiben könnte zumindest.
Selbstverfischend irgendwas mit Solar oder sowas dran macht, ne?
Ja.
So.
Genau, also das wäre noch ein Potenzial, aber wie gesagt, tendenziell die Umweltbilanz ist jetzt nicht so toll, wie man sich das vielleicht, oder wie ich das intuitiv, dass ich gedacht hätte. Also ich dachte mir, okay, so eine Petrischale im Labor haben wir ja ständig und die Inkubatoren, aber die Energiebilanz ist da halt nicht so toll. Gut. Nächster Punkt, Gesundheit. Was glaubst du, ist Laborfleisch gesünder oder ungesünder als herkömmliches Fleisch?
Also ich finde ja schon, also Fleisch ist ja schon so wahnsinnig ungesund. Mhm. Also aus diesen Massentierhaltungen. Also der Nachbar meiner Eltern, der ist Jäger, der geht halt paar Mal im Jahr raus in den Wald und holt sich ein Tier. Also er ist auch nicht so ein Spaßjäger, nicht so ein Treibjagdjäger, sondern Ernährungsjäger, sag ich mal. Geht raus mit seinen Hunden, holt sich ein Tier, bringt sie da rein, verarbeitet es komplett und dann leben die halt ein paar Monate davon. Und er sagt auch, also viele denken so, dass ich das ganz schlimm finde. Das finde ich eigentlich noch die fairste Variante, weil man dann ein Tier hat, das ein Leben lang einfach sich wie ein normales Tier halt verhalten konnte, wächst halt draußen aus mit deiner Familie, in deiner Gruppe, passt dich und lauter so Zeug. Und dann wirst du halt von einem Raubtier erlegt, dumm gelaufen, sage ich mal so. Ich selber würde es nicht machen, weil man braucht ja kein Fleisch und ich finde es eklig mittlerweile, weil ich schon so lange keins mehr esse. Aber ja, so, ja. Und das Fleisch ist aber, wo ich denke, okay, ja, das, er meint halt auch so, ja, das halt so sauberes Fleisch, sage ich mal. Ja. Und das, wenn man überlegt, was nötig ist in diesen Tiermastanlagen, also was da gemacht wird, was da an Medikamenten reinkommt und allen möglichen anderen Stoffen, diese ganzen Stresshormone und alles, bei die Tiere auch noch ins Fleisch abgeben, bei der Schlachtung und davor. Und all das, also das ist ja schon wahnsinnig ungesund. Ja, und eben die ganzen Medikamente und das alles. Wahnsinnig, eklig. Und auch Krankheiten, was weiß ich nicht alles. Und wenn ich jetzt gucke, Laborfleisch ist ja auch nicht, also einerseits musst du da auch Antibiotika drin haben, damit die Kultur halt nicht irgendwie befallen wird. Vielleicht sogar Antipilzmittel, keine Ahnung. Und dann hast du ja da trotzdem von dem Kalb, also auch von der Mutterkuh die ganzen Sachen und wer weiß, was die, das Serum, ne, wo ja alles möglich drin ist, womit es dann wächst, da dürften doch dann auch Rückstände irgendwas drin sein, oder? Keine Ahnung, selbst wenn nicht, also vielleicht ist es gesünder als reguläres Fleisch, ich kann es nicht einschätzen, keine Ahnung, ich finde das halt reguläres Fleisch schon so eklig,
ja.
Also, weiß ich nicht.
Also,
das klingt für mich beides komplett eklig, sorry.
Ja. Also hast du im Prinzip alles schon gesagt, es ist für konventionelles Rind- und Schweinefleisch, also rotes Fleisch generell ja sehr gut belegt, dass mit erhöhtem Konsum halt auch das Risiko für die Ausprägung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt. Dazu gibt es jetzt natürlich bezüglich Laborfleisch noch keine Zahlen, also das weiß man jetzt noch nicht. Man muss dann sicherlich schauen, wie ist die genaue Zusammensetzung an den einzelnen Makronährstoffen, um da auch diese Assoziation zu finden. Aber was du natürlich richtigerweise sagst, ist, dass ein großes Problem ist, dass eben auch dieses Laborfleisch während der Herstellung mit Antibiotika behandelt wird, einfach um das steril zu halten, damit eben diese Kulturen nicht befallen werden anderweitig. Und das natürlich bei so einer Behandlung mit Serien, da sind ja natürlich auch etliche Hormone dabei, ja, die wir dann auch wieder aufnehmen und die mit unserem Stoffwechsel in Wechselwirkung treten können. Und insofern ist, was die Gesundheit betrifft, gibt es jetzt viele offene Fragen, die man einfach noch nicht beantworten kann. Also es ist jetzt sicherlich kein risikoloser Konsum. Den gibt es ja, glaube ich, also bei sehr wenigen Lebensmitteln nur.
Wasser, selbst da. Ja, also ich meine, klar, nichts ist risikofrei. Also.
Ja. Also auch hier, also wirklich überzeugend, ist da auch für mich das Laborfleisch tatsächlich nicht.
Mhm.
Und die letzte Kategorie, über die es natürlich vermutlich trefflich streiten lässt, ist der Geschmack. Und da ist jetzt natürlich so, also klar, was braucht man, damit ein Fleisch irgendwie gut schmeckt? Muskel- und Fettzellen haben wir jetzt natürlich, wenn die dann entsprechend auch marmoriert sind, zum Beispiel so Fleisch, dann macht das sicherlich was aus.
Ist
Konsistenz ist aber tatsächlich irgendwie was, was noch weiter optimiert wird.
Ja.
Also es werden wohl diese Muskel- und Fettzellen schon 3D gedruckt.
Also in so Formen oder was, dass die in so
genau,
Formen wachsen?
Entweder in so
was?
Formen oder genau von der Anordnung her, dass sie platziert werden.
Ja, krass. Ja, stimmt, es muss ja irgendwie...
Ja.
Oh Gott, ey, was Menschen alles machen, nur um kein Sojaschnitzel zu essen, unfassbar.
Ja. Und was ich dann aber gelesen habe, was tatsächlich auch noch Teil der Forschung ist und wo es auch wieder, wie gesagt, es gibt da enorm viele Bestrebungen in der Gründer- und Startup-Szene. Also auch in Lindau habe ich einen getroffen, der aus Belgien kam, der von einer universitären Ausgründung erzählt hat, die sich eben auch mit diesem Thema beschäftigen, Laborfleisch und dessen Herstellung. Und was man jetzt natürlich noch nicht hat, wenn man dann einmal sozusagen dieses Laborfleisch hat, ist, die entsprechenden Verarbeitungsroutinen, also wie wird dann aus so einem Stück Fleisch zum Beispiel eine gute Wurst, die muss ja dann irgendwie geräuchert werden oder entsprechend heranreifen und so. Und da steckt die Forschung noch in den Kinderschuhen, was das Laborfleisch betrifft. Und das führt auch zu einer Schätzung. Also ich hatte ja gesagt, in USA jetzt mit Einschränkungen schon zugelassen, in Singapur zugelassen, in Israel. In Deutschland gilt ja zunächst mal für eine Zulassung für ein Lebensmittel, ist die EU erstmal federführend verantwortlich. Und deswegen wird in dem Artikel, den ich da gelesen habe, vom WDR auch eher spekuliert, dass Laborfleisch frühestens in Deutschland zu einer Marktreife gelangen könnte in 10 Jahren.
Okay, ja. Wie stehst du, würdest du Laborfleisch essen? Also ich finde ja Fleisch eklig mittlerweile, einfach weil ich so lange nicht gegessen habe. Deswegen hat es für mich nicht mehr so die, ich assoziiere das nicht mehr als Lebensmittel, sondern eher wirklich so wie im Studium einfach so, ja, Sektionen, also tatsächlich Kadaver, so. Die Hunde kriegen Fleisch, klar. Es hat für mich so, ist irgendwas zwischen Hundefutter und so Kadaver, aber das ist halt einfach nur, das war jetzt auch nicht extra von mir, dass ich das mir eingeredet habe oder drauf angelegt habe oder so. Es kam, ich habe einfach gemerkt, dass das automatisch, irgendwann habe ich es festgestellt, nach 10 Jahren oder 15 Jahren oder so, dass ich dachte so, hä, komisch irgendwie, weil früher habe ich das, ich habe halt aufgehört, Fleisch zu essen wegen der Tiere, so. Und ich habe es noch nie wirklich gemocht, muss ich sagen. Fleisch, war noch nie Fan, auch in der Kindheit kaum Fleisch gegessen, so. Aber so, das hat sich halt für mich so wegentwickelt. Aber bei dir ist ja anders. Du hast aufgehört, Fleisch zu essen, weil ich kein Fleisch esse. Wir wohnen zusammen, ist ja praktischer so. Und du bist da irgendwie so reingerutscht. Würdest du Laborfleisch essen? Also ich meine, so vielleicht. Also jetzt, wenn es jetzt nicht so wäre, dass da immer noch Tiere für gequält werden, wenn es irgendwann soweit ist.
Die Genese von meinem Fleischloskonsum war schon ein bisschen eine andere, weil als ich nach Israel gegangen bin, war es dann irgendwie Also da wusste man dann halt auch nicht so richtig, wo das Fleisch irgendwie herkommt. Und dann war es für mich irgendwie einfacher, einfach auch komplett vegan zu werden, weil das da ja eh einfach ist, wenn Sachen koscher sind und so. Dann sind ja meistens die Milchprodukte auch immer nochmal separat. Und aber mir dürstet es jetzt nicht nach Fleisch, so dass ich unbedingt jetzt ein Tier leidfreies Stück zu essen brauche, was halt trotzdem von einem Tier stammt, in Anführungszeichen. Also ich würde es vielleicht mal aus Interesse, würde ich es einmal probieren wollen, aber es ist jetzt nichts, was ich unbedingt, wo ich die Marktreife herbeisehne, weil ich endlich wieder ruhigen, guten Gewissens irgendwie Fleisch essen wollen würde. Also
ja. Ja, also ich meine, es gibt ja auch so super gute vegetarische Ersatzprodukte, die ich selber auch nicht essen würde, weil ich halt Fleisch eklig finde, aber die halt wirklich sehr nah am Fleisch sein sollen. Hm. Beyond Meat zum Beispiel, dieser Burger, der so irgendwie so fast schon so blutigmäßig ist. Okay. Da habe ich schon ein paar Freunde, die es mega gerne essen, weil die meinten, es halt wirklich so schmeckt wie Fleisch, so für die. Finde ich gut. Also ich meine, nicht jeder hört ja auf, Fleisch zu essen, weil er den Geschmack nicht mag. So, das war bei mir auch ein Punkt. Sondern, oder weil er es irgendwie eklig findet, sondern einfach, weil er den Tieren helfen will oder aus Umweltgründen oder beides oder so. Oder aus gesundheitlichen Gründen gibt es ja auch viele, die dann aufhören müssen, Fleisch zu essen. Und so. Und da denke ich mir, für die ist es vielleicht schon eine gute Alternative, weil man das da halt irgendwann langfristig hinkriegt, dass da halt nicht doch trotzdem irgendwie Kälber für ausgesaugt werden wie Vampire und so. Denke ich, das ist schon eine gute Alternative. Trotzdem finde ich es einfach witzig, was Menschen einfach alles machen und versuchen, um bloß keinen Gemüseburger zu essen. So. Also wie Söder, der sich da irgendwie letztens schon wieder hingestellt hat und irgendwie eine Rede gehalten hat von wegen, ein Leben ohne Schweinefleisch ist möglich, aber sinnlos oder irgendwie so. Das ist wirklich so komplett absurd. Weiß ich nicht. Stell dir mal das mit irgendwas anderem vor. Ein Leben ohne Alkohol ist möglich, aber sinnlos. In Bayern kann man das noch sagen. Aber jetzt was anderes einfach einsetzen. Ein Leben ohne Heroin ist möglich, aber sinnlos. So. Also das finde ich komisch. Und auch wie der Fleischkonsum. Weil die sagen, diese Leute sagen auch immer, oh, wir haben schon immer Fleisch gegessen. Ja, aber nicht 5-mal am Tag, oder? Also nicht morgens Wurst, dann mittags noch ein Beefy-Snack oder irgendwas vorm Mittagessen. Mittags dann irgendwie ein Gulasch-Eintopf in der Kantine. Nachmittags nochmal ein Wurstbrot und abends dann irgendwie ein Schnitzel oder so. Das ist doch absurd. Ja, so selbst wenn man Fleisch isst, so, ich judge nicht andere Leute, die Fleisch essen, ist mir scheißegal, macht euer Zeug. Ich find's halt schade um die Tiere und die Umwelt, aber also meinetwegen, wenn dann Leute auch immer so einen provozieren wollen, weil man kein Fleisch isst, so, ja, esse ich 5 Schnitzel, dann denke ich mir so, ja, ist ja gut, ich bin ja zum Glück weder dein Herz noch deine Leber und muss damit klarkommen. Meinetwegen, ist ein ganzes Schwein, also, reib dich damit ein mit dem Blut und jubel ein bisschen, ist mir komplett egal. Nur, ich find's schon irgendwie schräg, was für ein komisches Verhältnis wir zu Fleisch haben. Also einfach, weil das ja auch so ein Genussmittel eigentlich ist, weil man es nicht braucht. Und also biologisch gesehen einfach. Und weil es so übertrieben viel gegessen wird. Also als meine Großeltern jung waren, da war es jetzt nicht so, dass jeden Tag 5-mal, da gab es halt den Sonntagsbraten oder sowas. Ja. Ne? Und ansonsten hast du ganz normale Rezepte gegessen, wo halt kein Fleisch drin ist. Spaghetti mit Tomatensauce, Kartoffeln mit Spinat, weiß ich nicht. Irgendwie sowas, ein Brokkoli-Auflauf. So, ja, wo halt naturgemäß kein Fleisch drin ist. Und ja, keine Ahnung. Es ist immer ein seltsames Thema. Ich will weder darüber reden, dass ich keinen Alkohol trinke, noch dass ich kein Fleisch esse, weil immer, wenn man irgendwo ist, dann sage ich irgendwie so, ja, nee, danke, für mich nicht. Ich esse kein Fleisch oder ich esse vegetarisch. Dann fangen Leute mal reflexartig an, sich dafür zu rechtfertigen, warum sie Fleisch essen. Dabei ist mir scheißegal, was irgendwelche Leute essen. Ich will es nicht hören. Oder auch so, wenn ich sage, ich trinke keinen Alkohol, dann so, ach ja, ja, also ich trinke ja schon gern mal, aber nur, und dann geht's los, nur donnerstags, wenn der, und am Wochenende manchmal auch und so, ja, mal so 2 Bier, ich trinke ja nicht viel. Und ich stehe da so, denk so, wow, ich habe nicht gefragt, aber hör bitte auf, das ist das Gleiche für mich im Fleischkonsum. Weil ich esse, wenn ich essen will, dann, also ich esse dann einfach. Das ist für mich auch nicht jedes Mal eine aufregende neue Situation, weil ich jeden Tag vegetarisch esse. Ich stelle mich ja auch nicht hier immer hin. Lorenz, ich koche jetzt. Es ist übrigens vegetarisch. So, ich esse einfach, es ist einfach etwas, was der Körper braucht. Ich muss halt manchmal essen und das tue ich dann. Und dann will ich halt nicht zugequatscht werden von Leuten. Und das ist so lustig, weil es wird einem ja immer, die Leute sagen immer, Vegetarier und Veganer, die erzählen einem immer, dass sie vegan und vegetarisch sind. Wo ich denke, ja klar müssen sie sie es erzählen, wenn dich einer fragt, willst du einen Wurst? Und du sagst dann, nein, danke, ich esse vegetarisch. Einfach so, damit die Person nicht dann kommt und, oder willst du einen Schnitzel? Dann ist das Thema erledigt. Das ist so, wie wenn man sagt, nee, ich habe eine Allergie. Ja, da sagst du auch nicht, stellst dich hin und versuchst doch auf die Person einzureden. Also, ja, keine Ahnung. Super weird. Aber auf jeden Fall, also ich finde, dieses Laborfleisch-Thema ist für mich halt total sehr wild einfach. Ich habe mir das irgendwie auch anders vorgestellt. Also ich habe mir echt das schon so vorgestellt, dass man da, also weil es ja auch immer so angepriesen wird, dass man da keine Tiere zu Schaden kommen. Weiß ich jetzt nicht, wenn ich das so mit dem Kalb höre und mit der Kuh und dann auch dem Hühnchen und so. Das klingt für mich jetzt nicht so, als ob da niemand zu Schaden kommt. Aber vielleicht...
Ich glaube, der wahre Hebel wäre halt so die Fastfood-Industrie. Aber ich glaube halt, die Zielgruppe ist relativ klein. Also wer will denn unbedingt Fleisch essen, aber dass es halt Fleisch ist, aber nicht, also dem aber das Tierwohl sozusagen.
Ja, meistens ist
es
scheißegal einfach. Ja,
denen ist entweder egal oder die finden halt so einen Veggie-Burger halt vollkommen in Ordnung.
Ja, eben.
Und ich glaube nicht, dass sie da noch super, dass sich damit noch super viel verdienen lässt, aber um das hoch zu skalieren, musst du ja erstmal noch super viel investieren. Und ich glaube einfach nicht, dass das Leute machen. Also momentan ist es so ein bisschen so eine intellektuelle Herausforderung vielleicht oder akademische Spielerei. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sich das groß durchsetzt unter den Prämissen. Also wie gesagt, wenn man irgendwann das komplett...
Wenn die da sich ihr Kobe-Fleisch nachbauen können, dann wird es da auch irgendwelche Connoisseurs geben, die dann TikToks dazu machen. Dann wird das auch wieder geil.
Ein kleinen Kreis, genau.
Ja, so, dann wird es wieder das ganz exzessiv. Ja, ich denke auch, Fastfood-Industrie wäre ein Riesenhebel. Einfach auch schon allein, was da drin ist in den Burgern so von dem Fleisch, das ist ja auch absolut ekelhaft. Also die Qualität, da ist ja alles mögliche drin. Mhm. Ja, und was die Leute eigentlich gar nicht drin haben wollen. Ja, wie damals mit dem Pferdefleisch-Lasagne und lauter so Zeug. Ja. Und wo ich auch so denke, das habe ich damals schon nicht, damals habe ich glaube ich schon kein Fleisch mehr gegessen. Da habe ich mich schon gefragt, hey, wo ist das Problem? Weil, also, ist Pferd ekliger oder sowas? Oder ist es irgendwas, das Fleisch vom Pferd irgendwie anders als, also was das Problem ist, Pferdefleisch versus Kuhfleisch, das verstehe ich nicht.
Die Konsequenz wäre gewesen, dann fortan auch auf Kühen zu reiten.
Ja, das finde ich, gibt's nicht irgendwas, es gibt doch irgendwas, da gibt's doch so ein Kuhrennen oder irgendwas, gibt's doch auch.
Pamplona, Stierin.
Nee, das ist ja was anderes. Da hoffe ich immer, dass die Stiere die ganzen Leute, das war jetzt gerade wieder.
Okay.
Und ich glaube, ja, dieses Wochenende.
Ich finde das mega gruselig.
Ich finde es richtig krank und ich hoffe immer, dass die Stiere da die Leute erwischen, denen so richtig den Bauch aufreißen und die einfach töten. Weil das ist so krank unmenschlich, was da gemacht wird. Das ist so abartig. Ich will, dass die das mal mit Hunden machen, mit Hundewelpen. Dass die in Pamplona mal mit Hundewelpen machen, dass da auch alle hingehen, die schlagen und treten und versuchen so, ne, und die Hunden vorher irgendwie schön die Hoden abbinden, damit sie auch richtig dolle Schmerzen haben. Und dann will ich mal gucken, wie die Leute sagen, nee, das ist Tradition, das ist ganz toll. Das ist ganz toll, traditionell auch so Männlichkeit beweisen, indem wir Hunden die Hoden abbinden und sie dann da quälen und durch die Stadt treiben. Das ist oder Katzen oder so. Es ist ganz in Ordnung. Würde kein Mensch machen, ja, mit Stieren. Das sind ja nur so blöde Tiere, die man isst, gell? Ist ja scheißegal. So, mit denen kann man es machen. Ja, finde ich auch. Früher habe ich versucht, im Tierschutz aktiv zu sein. Ich habe das einfach nicht geschafft, psychisch. Also das hat mich so fertig gemacht, dieses immer dieses Leid zu sehen, aber halt immer in den Hintergrund, dass das Menschen extra gemacht haben. Also das finde ich irgendwie, ich finde es voll krass, so Tierschützer, die sich da einsetzen, auch Tierschützer, die im Bereich aktiv sind, so gegen Massentierhaltung, da diese Zustände aufdecken oder so. Ich könnte es nicht. Ich habe es versucht in Österreich. Ich war nur am Heulen. Das ging wirklich überhaupt nicht. Ich habe dann auch, das war auch dann, als ich da mit denen in Kontakt bin, ich habe sofort aufgehört, Fleisch zu essen und alles und so. Ich war fix und fertig. Das war echt schlimm. Es war so, dann, die haben dann so einen Film gemacht, der war so schlimm. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, aber das war so furchtbar. Das war ganz, ganz, ganz furchtbar. Oh. Ja, weiß ich nicht. Aber vielleicht sind wir irgendwann so weit, dass so für Leute, die dieses Fleischgeschmackzeug mögen, wenn die dann einfach eine gute Alternative haben, falls man dann irgendwie dahin kommt, dass man keine Tiere mehr einspannt dafür, dann ist doch gut. Irgendwie, ich meine, Fleisch ist Fleisch, also weiß ich nicht. Kann mir vorstellen, dass es auch Arschlöcher gibt, die sagen, nee, es müsste richtig vom Tier kommen, so nach dem Motto, es muss schon getötet und gequält worden sein vorher. Aber ich denke, die meisten...
Das Adrenalin rausschmecken.
Ja, echt, ey. Aber ich glaube, die meisten sind froh, wenn sie dann Fleisch konsumieren können, irgendwie Lieblingswürstchen oder sowas, ohne dass da ein Tier für leiden musste. Ich weiß, Markus Söder wird das nicht verstehen, aber so. Naja, so ist das halt. Ja, ist egal, wir kriegen auf jeden Fall bestimmt wieder komische Nachrichten von Leuten, die finden, dass wir unseren vegetarischen Lebensstil den Leuten aufzwingen. Oder so abfällig über Fleisch reden. So, denke ich so, ja. Und ja, bin echt mal. Ich würde aber trotzdem gern wissen von den HörerInnen, würdet ihr Laborfleisch essen? Also wenn ihr Fleisch esst, wäre das für euch eine gute Alternative? Oder falls ihr kein Fleisch mehr esst, vielleicht wegen der Umwelt oder Tiere oder so, wäre das dann für euch ein Grund zu sagen, okay, cool, dann kann ich wieder Fleisch essen? Also da frage ich mich schon so, weil es klingt irgendwie alles erstmal eklig und so, aber das ist einfach, glaube ich, weil Fleisch einfach eklig ist, die Produktion von Fleisch, sage ich mal. Und da macht man ja quasi alles so, was halt an anderen Stellen ablaufen würde, so offensichtlich, finde ich. Wie das, ich weiß nicht, so dieses Laborfleisch, was man da alles braucht, damit es halt so ist und das klingt alles so eklig irgendwie. Aber eigentlich, ja, ich kann mir vorstellen, dass es Leute abschreckt, aber weiß ich auch nicht.
Ja, also vor allem die Leute, die ja schon Angst haben, wenn irgendwo, also die nur Käse kaufen, wo drauf steht, frei von Gentechnik.
Ja, oh mein Gott, habe ich letztens auch wieder irgendwas gelesen. Weiß ich auch nicht, ja, da geht es wieder um Getreide, das halt mit CRISPR halt so behandelt werden soll, um da halt Sorten zu züchten, die trockenheitsresistenter sind und sowas. Und ich meine, bei Zucht funktioniert es ja auch so, also dass bestimmte Sachen sozusagen ausgeschaltet werden durch Selektion, Auswahl, so. Ja, ich finde es immer schwierig, wenn Leute so ganz krass prinzipiell gegen Gentechnik sind, also prinzipiell gegen irgendwas, weil das halt Quatsch ist. Viele Sachen sind Gentechnik, die sind absolut perfectly normal. Ja, so. Also wo viele Sachen, bei vielen Sachen wüssten Leute gar nicht, dass das auch unter Gentechnik fällt. Finde ich mal schwierig. Also egal, was man macht, man sollte einfach immer gucken, was ist ethisch und so in Ordnung ist. Und nicht einfach sagen, oh, Gentechnik, ich weiß gar nicht, was deren Befürchtung ist. Ist es so wie bei der Impfung, dass die vielleicht denken, dass unsere DNA verändert
auf
wird?
Auf jeden Fall.
Oh Gott, okay. Oder Krebs oder so bestimmt. Ja. Oh, Mensch.
Ja, Käsekrebs.
Ja, aber Käse ist ja wieder von Tieren, also das ist ja wieder ja, schwierig. Aber so, ich meine, Getreide, so Mais, gibt es auch so gentechnisch veränderten Mais, da sind die doch auch, irgendwie haben doch auch ganz viele Angst, irgendwie, dass das nach Deutschland kommt. Ja, weiß ich nicht. Ich finde es eigentlich gut, wenn da geforscht wird, gentechnisch. Und vor allem jetzt im Hinblick auf Klimawandel und so, wir brauchen echt bald, dringend, schnell Sorten, die da widerstehen.
Ja. Und also auch Stichwort Mangelernährung. Also ich meine, Golden Rice war eine Errungenschaft der grünen Gentechnik, die quasi dafür sorgt, dass viele, viele Millionen Menschen auf der Welt wieder Zugang haben zu entsprechenden Mikronährstoffen, die sie anderweitig eben nicht kriegen könnten, dort, wo sie leben.
Also, ja, ich frage mich gerade, ob das Kindergeschrei mit auf der Aufnahme sein wird. Ich bin ziemlich am Abbrüllen da hinten, die Nachbarskinder. Ich habe vergessen, die Tür zuzumachen. Egal. Ja, aber genau, das ist halt so ein Beispiel dafür. Es gibt natürlich auch extrem viele Probleme bei so gentechnischen Reis, weil die oft sehr teuer sind. Manchmal, bei vielen Sachen muss man das Saatgut immer wieder neu kaufen, weil das dann, wenn man das dann wieder davon erntet und aussät, oft diese Eigenschaften nicht behalten werden oder es nicht richtig fruchtbar ist oder so. Also da gibt's schon sehr viele Probleme auch, was so Gatekeeping angeht und dass viele Bäuerinnen und Bauern oft in solchen Gebieten, vor allem Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, krasse Probleme haben, mit der Konkurrenz mit den reichen Bauern drumherum, die sich dann halt dieses gute Saatgut kaufen können und deren Ernten, die dann halt nicht so viele Ernteausfälle haben, sich da durchzusetzen. Aber ja, ich glaube, wir sollten einfach nächste Folge einfach mal Folge über Gentechnik machen. Das ist vielleicht, bevor wir jetzt hier noch 4 Stunden weiterquatschen, das ist echt ein sehr vielschichtiges Thema. Wollte ich eh schon immer mal machen. Genauso wie wir unsere Impffolge gemacht haben und da mal mit Covid-Impffolge, um da mal mit den Vorurteilen aufzuräumen, dass man da wirklich keine Sorgen machen muss, dass die DNA verändert wird durch den mRNA-Impfstoff. Sollten wir mal eine über Gentechnik machen, was da Gefahren sind, was nicht. Und
grüne Gentechnik oder generell?
Ja, vielleicht genau, ja. Grüne Gentechnik versus, ja, halt genau diese Beispiele. In der einfach Gentechnik in Agrar und Lebensmitteln und sowas vielleicht. Weiß ich nicht. Könnt ihr uns ja sagen, ob ihr sowas mal hören wollt? Weil da gibt es ja viele interessante Pro- und Contra-Sachen. So. Ja, aber jetzt, also wenn viele von euch dann vielleicht fertig sind, uns auszuschimpfen, weil ich so, über Fleisch rede. Aber ich persönlich finde es halt eklig und das ist halt unser persönlicher Podcast. Also müsst ihr leider damit leben. Mich stört es aber nicht, wenn Leute Fleisch essen. Meine ganze Familie isst Fleisch. Also ich bin da der komische Vogel. Und das ist perfectly fine. Ist mir auch scheißegal, ob jemand neben mir Fleisch isst oder sowas, solange ich nicht mitessen muss. Ist alles gut. So, ja. Gut. Jetzt haben wir echt lange nicht. Diese Aufnahme war richtig gut. Wir haben gar nicht gehustet so doll. Ich habe nur 3-4 Mal gehustet. Du hast gar nicht gehustet. Hm. Das ist richtig gut.
Wollen wir sie beenden ohne die Frage nicht? Das müssen wir noch verkacken.
Nee, die Frage würde ich aber schon gerne stellen. Okay. Nochmal. Okay, also. Ich glaube auch, diesmal würde ich das anders antworten.
Musst du erst auf den Knopf drücken.
Ah, scheiße, der Knopf, genau, warte. Oh, ich habe den richtigen Dreck erwischt. Ja. Die Frage. Folgendes. Ich gucke immer Big Bang Theory. Also es ist wirklich einfach so ein konstanter Rewatch seit Jahren. So immer wenn ich traurig bin, Angst habe, krank bin, nicht schlafen kann oder so, random Folge Big Bang Theory an. Super. So, Sheldon Cooper hat da in einer Folge, die sitzen die in der Kantine und er stellt ihnen eine folgende Frage. Also erst erklärt er ihnen, warum die Flechte ein total geiler Organismus ist, weil es eine Kombination aus Algen und Pilz ist. Ja, das Thema hatten wir hier auch schon ein paar Mal. Und dann stellt er diese Frage seinen Freunden und fragt, wenn du dich mit einem anderen Organismus verbinden könntest, zur Symbiose, welcher Organismus ist das und warum? Und er sagt noch so, es gibt eine richtige Antwort, wie er halt so ist. Mhm. So, ne? Aber die gibt's nicht wirklich daher. Aber ich sag danach, was er als richtige Antwort gesagt hat. Aber ich will wissen, mit wem würdest du so eine Verbindung eingehen?
Ja, also ich bin ja generell ein sehr langsamer Mensch.
Das ist richtig.
Und deswegen würde ich mich gern mit einer Art symbiotisch verbinden, die nicht so langsam ist.
Mit Humboldt. Mit unserem Hund.
Nee, du hattest ja letztens diesen, was war das eigentlich genau, ein Käfer?
Ja, es war ein Laufkäfer.
Ein Laufkäfer erwähnt, der eben so unfassbar schnell rennt, aber immer nur unidirektional, also in eine Richtung und dann muss er irgendwie aufhören, stoppen und sich wieder neu ausrichten und dann kann er wieder super
schnell. Ja, weil er zwischendrin, weil seine Sinnesleistung nicht so schnell nachkommt.
Ja, ich glaube, Sinne sind schon in Ordnung. Das heißt, ich könnte sozusagen das Steuerelement übernehmen und er müsste aber laufen. Und dann halt relativ schnell. Und dann, ich bin auch noch nie mit diesen Mietrollern gefahren oder so.
Ja, ich habe da auch Angst vor. Mhm. Ich habe ja eh so ein bisschen Probleme mit ein paar neurologische Probleme. Ja. So, und das wäre für mich auch, ich glaube, ich wäre einfach wie der Käfer dann. Also ich wäre auch, wenn ich auf dem Käfer wohnen würde, wenn er losrennt, wäre ich auch blind trotzdem mit ihm zusammen. Mhm. Das wäre nix.
Also ja, dann wäre, also dieser Laufkäfer wäre auf jeden Fall meine Symbiose. Was wäre deine?
Ja, ich hätte ja eigentlich gerne etwas, das fliegt, das fliegen kann. Also so Floorfliegen-mäßig Flügel oder so. Aber wenn ich zum Beispiel, also wenn ich so, also die Frage ist jetzt, was für eine Form von Symbiose, wenn ich verschmelze, wenn ich wirklich verschmelze mit dem Organismus, dann Floorfliegen, dann hätte ich so geile, wunderschöne Flügel hinten und könnte damit aber fliegen. Ansonsten, ich finde eigentlich auch cool, so unter Wasser atmen, finde ich eigentlich cool. Mhm. Aber unter Wasser ist einfach so viel creepy Scheiße. So im Meer. Das wäre also Open Water mäßig, wäre mein absoluter Albtraum. Es gibt ja so Yachten, wo man dann so, die haben da an der Seite so eine Treppe, so dass man dann von der Yacht runter ins Meer kann, um da ein bisschen zu schwimmen oder so. Das ist mein Albtraum. Also ich finde Meer extremst gruselig. Wirklich. Jetzt nicht, dass ich so eine Thalassophobie habe oder so, sondern ich weiß einfach, was da alles drin ist. Und ich habe auch schon schlechte Erfahrungen gemacht mit Feuerquallen und allem. Und also vielleicht dann doch nicht. Ja, ich glaube, Fliegen fände ich echt das Praktischste. Mhm. Man ist einfach so schnell überall. Guck mal, wie schnell du auf der Arbeit wärst, wenn du einfach Luftlinie hier da mal eben schnell rüber kannst. Mhm. Das wäre ja 5 Minuten. So, zu Flügel. Mhm. 3 Minuten zu Flügel. Zu Flug. Ja, ich glaube sowas. Floorfliege, irgendwas. Oder vielleicht auch, naja, ist natürlich dann bei Gewittern, ja, vielleicht eher ein Vogel, so Rabenflügel hätte ich gern. Außerdem sehen Raben ziemlich cool aus. Ja. Oder nee, Stare, weil die haben auch so cooles Gefieder, weil dann hätte ich vielleicht auch auf dem Kopf so geile Schimmerhaare.
Ja,
ich würde gern mit einem Star Symbiose machen irgendwie.
Okay, gut. Soll ich die Folge noch abbinden? Weil, also, wollen wir mit was aufhören, mit dem wir auch angefangen haben?
Mit Husten?
Also wir haben ja mit dem Lindau-Treffen angefangen Und du hast jetzt Big Bang Theory erwähnt.
Ja.
Und es gibt tatsächlich eine Person, die einen Nobelpreis gekriegt hat und auch eine Gastrolle hatte.
Ah ja, ja, ja.
Bei Big Bang Theory und zwar sich selbst gespielt hat.
Ja, und mehrfach.
Mehrfach so.
Mehrfach.
Okay. Ja, und diese Person ist Frances Arnold.
Ach, Moment, geil. Okay, es gibt ein paar, anscheinend ein paar.
Okay.
Okay, ja.
Also sie hat sich auch selber gespielt.
Genau, ja.
Und hat dann auch so ein bisschen Witze in Lindau drüber gemacht, dass sie, also so, weiß, man spielt sich selber und dann kriegt man halt so Anweisungen vom Regisseur, ja, mach das jetzt nochmal ein bisschen anders. Dann, aber nee, so bin ich doch.
Ja, ja,
so,
ja.
Also das fand sie cool. Also Frances Arnold, um das noch kurz einzuordnen, hat den Nobelpreis für Chemie erhalten und zwar für die Evolution von Eiweißmolekülen. Also auch Eiweißmoleküle durchgehen eine Evolution und erwerben dadurch bestimmte Eigenschaften, die man so jetzt nicht erwarten würde. Und genau dafür hat sie den Nobelpreis gekriegt und ist eben auch bei Big Bang Theory aufgetreten und ist da auch sehr stolz drauf. Und vielleicht tatsächlich, manche dieser Vorlesungen aus Lindau sind ja auch frei zugänglich. Wenn ihr also mal nach Lindau Nobel Laureate Meeting Mediathek sucht, Mediathek mit Q, UE. Da findet ihr also auch die Vorlesung von Frances Arnold, die aus der Sichtweise der Wissenschaftskommunikation wirklich exzellent ist. Also sie erklärt ihre Forschung wirklich richtig exzellent. Das war ja damals auch von Nutzen. Sie war also auch im Stab zur Beratung von damaligen US-Präsidenten Barack Obama. Mhm. Also wirklich eine richtig, richtig kompetente Frau, die nicht nur krasse Forschung macht, sondern die auch wirklich, wirklich gut erklären kann, sei also nochmal empfohlen. So.
Okay, cool. Ja, ja, es gibt relativ viele. So, es gibt auch George Smoot, das ist auch Nobelpreisträger, Astrophysiker, okay. Der taucht da auf, noch ein paar andere. Stephen Hawking kommt ja auch mehrfach drin vor, stimmt. Auch wenn das kein Nobelpreisträger ist, aber ja. So, also da gibt's super viele WissenschaftlerInnen, die da immer wieder auftauchen und sich selber spielen, was ziemlich Dings auch Tyson, Neil deGrasse Tyson kommt auch drin vor und so. Also super viele Leute. Das finde ich halt auch so charmant. Stelle ich mir auch krass vor, sich da selber zu spielen.
Ja. Aber wie ist das? Die Serie ist jetzt eingestellt, oder?
Ja, die ist jetzt fertig.
Ja, fertig.
Genau. Ja. So, es gibt ein Spin-off, das heißt Young Sheldon. Da hatte ich mal eine Folge geschaut, aber irgendwie habe ich es dann wieder aus dem Augen verloren. Vielleicht muss ich das nochmal verfolgen. Aber ja, also die ist vor 2 Jahren, 3 Jahren oder sowas kam die letzte Folge raus. So das große Finale.
Okay.
Ja.
Gut.
Gut.
Also habt ihr noch was zu tun, bis dann nächstes Jahr auch hier wieder eine neue Bugtails-Folge kommt.
Ja, genau. Wir haben sogar jetzt krank veröffentlicht, wobei es heute uns schon deutlich besser geht. Ich merke aber, wie ich jetzt total erschöpft bin. Also weil ich jetzt auch so viel geredet habe, mir so ein bisschen die Luft wegbleibt. Aber ja, deswegen. 52 Minuten haben wir trotzdem euch zugelabert. Dann mache ich jetzt mal den Abbinder. Dann.
Okay, mach's gut.
Ciao.